Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir werden zu jedem Zeitpunkt prüfen, ob weitere Beschlüsse notwendig sind.
Kanzleramtsminister Peter Altmaier macht deutlich, dass der deutsche Druck auf die Türkei weiter zunehmen könnte. Möglicherweise geht es auch ans Eingemachte, also ans Geld und an die Waffen. Das Bundeswirtschaftsministerium hat mitgeteilt, dass alle Anträge für Rüstungsexporte überprüft werden. Das deutsch-türkische Verhältnis ist wieder unser erstes Thema im Update. Ich bin Matthias Wurms.
Update. Die Hauptforderungen, die wirklich etwas bewirken würden und die absolut überfällig sind, die hat die Bundesregierung immer noch nicht benannt. Das sofortige Ende jeder Rüstungsexporte.
Der Wunsch der grünen Politikerin Claudia Roth könnte schon bald Wirklichkeit werden. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums sollen alle Rüstungsgeschäfte mit der Türkei auf den Prüfstand. Dabei soll besonders darauf geachtet werden, ob die türkische Regierung die Menschenrechte achtet. Das tut sie aber nicht, sagte Roth im Deutschlandfunk.
Es ist doch absolut unerträglich aus meiner Sicht, dass nach wie vor Rüstungsexporte in die Türkei geliefert werden, obwohl dort ein brutaler Krieg herrscht in den kurdischen Provinzen, Zerstörungen, Verhaftungen, Absetzung gewählter Bürgermeister, Druck auch zunehmend auf die Christen. Das ist nicht akzeptabel.
Doch die Türkei ist ein NATO-Partner. Normalerweise werden deshalb Rüstungsexporte grundsätzlich genehmigt. Seit dem gescheiterten Putsch vor einem Jahr wurden allerdings schon 11 Anträge abgelehnt. Und eine härtere Gangart gegenüber der Türkei ist in der deutschen Politik inzwischen unumstritten. Unionsfraktionsvize Michael Fuchs hält es deshalb für richtig, auch den wirtschaftlichen Druck auf Präsident Recep Tayyip Erdogan zu erhöhen.
Mittlerweile ist der Haushalt von ihm sowieso schon ein Stück weit aus dem Ruder gelaufen. Die Neuverschuldung steigt drastisch an in der Türkei. Ich glaube, dass er irgendwann mal durch die Macht des Faktischen, sprich durch fehlendes Geld, gezwungen wird, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukommen.
Laut Fuchs sind die Anfragen für Bürgschaften der Bundesregierung für Investitionen in der Türkei schon deutlich zurückgegangen. Auch die Einnahmen aus dem Tourismus sinken und im EU-Parlament wächst der Widerstand gegen weitere Beitrittshilfen. Neue Nahrung bekamen die Türkei-Kritiker heute aus deutschen Geheimdienstkreisen. Demnach gibt es eine Liste mit 680 deutschen Unternehmen, denen die türkische Regierung vorwirft, Terrorgruppen zu unterstützen. Darauf sollen auch Großkonzerne wie Daimler oder BASF stehen. Offiziell ist das nicht. Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim hat die Berichte aber schon mal zurückgewiesen. Das sei nur ein Versuch, Investoren zu verunsichern. Die Meldung passt aber zu dem, was Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen heute gesagt hat, nämlich, dass der türkische Geheimdienst verstärkt in Deutschland aktiv ist, um Erdogan-Gegner einzuschüchtern. Der Verfassungsschutz betrachtet die Türkei inzwischen nicht mehr nur als Partner, sondern auch als Gegner, so Maaßen. Grünen-Parteichef Cem Özdemir kritisierte, dass die Bundesregierung nicht schon viel früher darauf reagiert habe, dass die türkische Regierung auf deutsche Moscheevorstände und türkische Vereine Einfluss nehme.
Die integrationswilligen Leute werden abgezogen, die Leute, die gut Deutsch können, die mit ihren deutschen Nachbarn Austausch pflegen, die werden abgesetzt, ersetzt durch Leute, die ihre Befehle aus Ankara empfinden. Das geht nicht. Da muss man eine klare Ansage machen. Ja. Frau Merkel ist mir da zu soft.
Der türkische Präsident Erdogan hat heute erstmals auf die neuen Töne aus Deutschland reagiert und die Bundesregierung scharf kritisiert. Die von Außenminister Sigmar Gabriel ausgesprochenen Reisewarnungen seien haltlos und böswillig. Die Drohungen aus Deutschland machten der Türkei aber keine Angst. Stattdessen, so Erdogan, solle die Bundesregierung lieber Rechenschaft ablegen über beherbergte Terroristen in Deutschland.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Dass die Bundesregierung ihre Rüstungsgeschäfte mit der Türkei überdenkt, ist auch Thema im Netz. Auf tagesschau.de kommentiert Nutzer Icke1: Endlich wird mal gezeigt, dass Deutschland ein souveräner Staat ist und nicht nur Anhängsel und weisungsgebunden. Jack Goff sieht aber eine Zwickmühle der Bundesregierung und schreibt auf Zeit Online: Das Problem ist einfach zusammengefasst. Man will nicht, dass sich die Türkei Richtung Russland oder China orientiert. Deswegen lässt man Erdogan fast alles durchgehen. Und das Problem bei Rüstung ist nun mal auch, dass es genug Anbieter gibt, die einspringen, falls Deutschland nicht mehr liefert. Das heißt aber nicht, dass man alles beim Alten lassen sollte. Vielmehr sollte man sich ein effektives Sanktionssystem einfallen lassen. Zum Beispiel Unternehmen, die sanktionierten Ländern Waffen liefern, den Zugang zum europäischen Markt versperren. Benutzername Name fordert auf tagesschau.de: Es wäre echt angenehm, wenn Berlin das Wort Menschenrechte nicht derart inflationär und voller Doppelmoral nutzen würde. Gleichzeitig läuft Saudi-Arabien nämlich weiter mit voller Waffeneinkaufstüte aus Deutschland raus. Das ist gelinde gesagt peinlich.
Was sonst noch wichtig war?
Peinlich könnte auch das hier werden. Der Spiegel berichtet, dass sich die 5 großen deutschen Autohersteller jahrzehntelang abgesprochen haben. Über Technik, Zulieferer und auch über die Abgasreinigung bei Dieselfahrzeugen. Das Magazin beruft sich auf eine Art Selbstanzeige, die der VW-Konzern bei den Wettbewerbsbehörden eingereicht habe. Demnach waren an den Absprachen neben Volkswagen auch Audi, Porsche, BMW und Daimler beteiligt. Sie hätten sich seit den 1990er Jahren in mehr als 60 Arbeitskreisen abgestimmt und den Wettbewerb gezielt außer Kraft gesetzt. Die Konzerne wollten sich laut Spiegel zu dem Thema nicht äußern. Parallel zu diesen Enthüllungen hat heute auch Audi eine Rückruf- und Nachrüstaktion angekündigt, um seine Dieselautos vor weiteren Fahrverboten zu bewahren. Bis zu 850.000 Dieselfahrzeuge mit den Abgasnormen Euro 5 und 6 sollen eine neue Software bekommen. Anfang der Woche hatte schon Daimler den Rückruf von insgesamt 3 Millionen Autos angekündigt. Viele Menschen in Jerusalem hatten das Schlimmste befürchtet und es ist schlimm geworden. Bei Protesten gegen die scharfen Sicherheitsvorkehrungen am Tempelberg ist es in Jerusalem und im umliegenden Westjordanland zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Nach palästinensischen Angaben wurden 3 Palästinenser getötet und Hunderte verletzt. Viele von ihnen schwebten in Lebensgefahr und die Lage hat sich längst noch nicht beruhigt. Hochrangige Muslime hatten für die Mittagsgebete heute zu Massenprotesten aufgerufen. Sie richteten sich vor allem gegen die Metalldetektoren, die Muslime passieren müssen, um auf den Tempelberg zu gelangen. Wie die Zeitung Haaretz berichtet, hatten der israelische Inlandsgeheimdienst und die Armee dafür plädiert, die Detektoren abzubauen. Der Minister für Innere Sicherheit und die Polizei wollten, dass sie bleiben. Dazu der Journalist Ronny Jacquet im israelischen Parlamentsfernsehen.
Der Inlandsgeheimdienst versteht die Problematik. Sie wissen auch, dass es lächerlich ist, 125.000 Menschen durch Metalldetektoren zu schleusen. Sie sagen, dass es nicht der Sicherheit dient, sondern vielmehr zu einer weiteren Eskalation führt. Also raten sie davon ab. Anders die Polizei. Sie will zeigen, wer die Souveränität über den Tempelberg besitzt. Es gibt politische Ziele, die verfolgt werden.
Israel hatte die Sicherheitsvorkehrungen nach einem Attentat auf Polizisten vor einer Woche verschärft. Heute war allen Muslimen unter 50 der Zugang zum Tempelberg verboten. Tausende Spezialeinheiten verstärkten die Polizei, hunderte Soldaten wurden in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Für viele Palästinenser ist auch das ein Zeichen, dass die israelische Regierung ganz bestimmte Ziele verfolgt.
Aus Sicht der Palästinenser und aus Sicht des Islam ist Jerusalem eine eroberte Stadt. In den Augen der Palästinenser dienen die verschärften Sicherheitsmaßnahmen der Judaisierung der Al-Aqsa-Moschee. Sie dient dazu, den Muslimen Schaden zuzufügen.
Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas hat inzwischen die USA gebeten, auf die israelische Regierung einzuwirken. Die Situation sei sehr gefährlich und könne außer Kontrolle geraten. Auch in Venezuela hat es während des landesweiten Generalstreiks wieder gewalttätige Auseinandersetzungen gegeben. Nach Angaben der Opposition wurden dabei 4 Menschen getötet und mindestens 20 verletzt. In der Hauptstadt Caracas lieferten sich vermummte Demonstranten Straßenschlachten mit der Polizei. In einer vom Fernsehen übertragenen Ansprache drohte Venezuelas Präsident Nicolas Maduro dem Abgeordneten, der zum Generalstreik aufgerufen hatte. Das ist so ein Dummkopf. An seiner Zelle steht schon der Name dieses Terroristen.
Muchacho estúpido, ya tiene su nombre la celda para donde va este terrorista.
Der Abgeordnete Fede Guevara ließ sich davon nicht einschüchtern. 85% aller Beschäftigten hätten sich am Generalstreik beteiligt, sagte er und kündigte an, dass es bis zum Verfassungsreferendum am 30. Juli weitere Proteste geben werde.
Der Grund, weswegen wir kämpfen, ist die Sache wert. Wir wissen, dass diese Drohung ein Zeichen von absoluter Schwäche ist. Wir werden einen Verfassungsbetrug nicht zulassen.
Die Opposition wirft Maduro vor, sich mit der Verfassungsreform diktatorische Vollmachten sichern zu wollen.
Was noch wichtig wird:
In Berlin feiern Schwule, Lesben, Bisexuelle, Transgender, Transsexuelle und ihre Freundinnen und Freunde morgen den Christopher Street Day. Das Motto lautet dieses Jahr: Mehr von uns, jede Stimme gegen rechts. Die Parade in Berlin findet zum 39. Mal statt. Es werden hunderttausende Zuschauer erwartet. Passend dazu hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute das Gesetz zur Ehe für alle unterzeichnet. Es könnte damit Anfang Oktober in Kraft treten.
Und sonst in der Welt?
In Nordkorea droht nach Angaben der UNO die schwerste Dürre seit 16 Jahren. Von April bis Juni ist in den wichtigsten Anbaugebieten weniger Regen gefallen als bei der letzten großen Dürre 2001.
Die Ernte von Weizen, Gerste und Kartoffeln ist in der Folge schon um 30% gesunken. In den nächsten 3 Monaten sind deshalb große Nahrungsmittelimporte oder Spenden nötig. Nach Angaben des Welternährungsprogramms ist die Versorgung von etwa 70% der nordkoreanischen Bevölkerung gefährdet. Nordkorea ist zwar militärisch hochgerüstet, den Menschen dort fehlt es aber meist am nötigsten. Seit vielen Jahren schon ist das kommunistische Land auf Lebensmittelhilfe von außen angewiesen. In Indien ist heute ein Film in den Kinos angelaufen, der eigentlich schon im Januar rauskommen sollte. Die staatliche Zensurbehörde hatte Lipstick Under My Burqa aber verboten, weil er zu frauenorientiert sei und ansteckende Sexszenen habe. Jetzt hat sich die indische Regisseurin mit der Regierung geeinigt. Der Film wird gezeigt, allerdings fehlen in vielen Sexszenen einige Sekunden. In dem Film geht es um 4 indische Frauen mit unterschiedlichen Religionen. Sie alle verhalten sich nicht so, wie es von ihrem konservativen Umfeld erwartet wird. Die Hilfsorganisation Oxfam hat Lipstick Under My Burqa bei einem Festival als besten Film über Geschlechtergerechtigkeit ausgezeichnet und hilft, ihn zu fördern. Im Kongo geht der Regierung durch Korruption und Ineffizienz jede Menge Geld durch die Lappen. Die Organisation Global Witness hat ausgerechnet, dass zwischen 2013 und 2015 1/5 der Einnahmen aus der Rohstoffgewinnung verloren gegangen sind. Bergbauunternehmen haben demnach zwar in diesem Zeitraum umgerechnet mehr als 640 Millionen Euro Steuern und Abgaben gezahlt, die sind aber nie in der Staatskasse gelandet. Stattdessen sei das Geld in Staatsunternehmen und in Finanzbehörden versickert. Der Kongo hat viele Bodenschätze wie Kupfer, Diamanten und Kobalt. Trotzdem ist das zentralafrikanische Land eines der ärmsten der Welt.
Wissensnachrichten.
Nanopartikel, das klingt irgendwie futuristisch, aber sie kommen im Alltag eigentlich überall vor. Ein Beispiel dafür ist der Zusatzstoff E171 oder Titandioxid. Möglicherweise könnte dieser Stoff aber entzündliche Darmerkrankungen fördern, wie Forscher aus der Schweiz herausgefunden haben. Jenny Rieger aus den Wissensnachrichten. Erstmal, was ist denn Titandioxid und wofür wird es verwendet?
Titandioxid wird zusammen mit einem Eisenerz im Bergbau gewonnen. Es wird als weißes Pigment eingesetzt. Also zum Beispiel steckt es in der äußeren Schicht von Kaugummis, in Zuckerguss, Zahnpasta und Sonnencreme. Mhm. Oft als winzige Partikel, die kleiner sind als 1/1 Millionstel Millimeter. Deswegen gelten sie auch als Nanopartikel.
Also nehmen wir Titandioxid eigentlich ständig auf, übers Essen, übers Zähneputzen und so weiter?
Ja, Forscher schätzen, dass wir im Schnitt so 0,5 Milligramm pro Tag zu uns nehmen. Titandioxid ist in letzter Zeit schon öfter in den Fokus gerückt. Im Juni zum Beispiel hat die Europäische Chemikalienagentur diesen Zusatzstoff als potenziell krebserregend für den Menschen eingestuft. Mhm. Allerdings nur, wenn man den Stoff einatmet. Jetzt kommen allerdings noch Hinweise darauf dazu, dass Titandioxid auch entzündliche Darmerkrankungen fördern könnte.
Und wie sind die Forscher darauf gekommen?
Sie haben erstmal kleine Mengen Titandioxid auf Zellkulturen mit menschlichen Darmzellen gegeben. Und diese Zellen haben dann entzündungsfördernde Botenstoffe produziert. Und in einem zweiten Versuch haben die Forscher das an Mäusen getestet. Diese Mäuse hatten eine chronisch entzündliche Darmkrankheit und die haben sie dann mit Titandioxid gefüttert und bei ihnen hat der Zusatzstoff auch eine Entzündungsreaktion ausgelöst.
Und lassen sich die Ergebnisse auch auf den menschlichen Körper übertragen?
Ja, das müssen die Wissenschaftler erst noch klären. Sie sagen aber schon jetzt, dass man mit Titandioxid lieber vorsichtiger umgehen sollte.
Okay, das ist natürlich nicht ganz einfach, wenn es sogar in der Zahnpasta drin ist. Mhm. Aber vielleicht zum Trost, auch Wissenschaft kann manchmal mühsam sein. Zum Beispiel, wenn man sich vorgenommen hat, ein Proton zu wiegen.
Ja, Protonen sind ja wie Neutronen auch Bestandteil jedes Atomkerns, also eigentlich überall zu finden. Aber wenn man eins wiegen will, dann muss man erstmal dafür sorgen, dass das Proton in die Falle geht. Die sogenannte Penning-Falle nämlich, die sorgt mit elektrischen und magnetischen Feldern dafür, dass das Teilchen in der Schwebe gehalten wird. Und in der Falle bewegt sich das Proton aber und aus seinen Bewegungen kann man dann sein Gewicht berechnen. Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg haben jetzt genau das gemacht.
Aber so ein Proton wiegt wahrscheinlich eher fast nichts, oder?
Ja, das kann man wohl sagen. Das Überraschende war jetzt aber, dass ein Proton sogar noch ein bisschen weniger wiegt, als man bisher dachte. Der Unterschied ist zwar extrem klein, also die Werte unterscheiden sich um 30 Milliardstel % von denen aus anderen Messungen, aber auf der Ebene von Atomkernen kann auch ein so winziger Unterschied große Bedeutung haben, weil er sich auf wichtige Grundprinzipien der Physik auswirken könnte.
Okay, von extrem leichten Protonen kommen wir zum Schluss zu gewichtigeren Dingen, nämlich zum Equipment für Raumfahrtmissionen. Das ist meistens eher groß und deshalb schwer zu transportieren.
Ja, und deswegen braucht man Wege, um solche großen Dinge möglichst klein zu bekommen. Der US-Raumfahrtbehörde NASA bereitet da gerade ein Schutzschild aus Aluminiumkopfzerbrechen, der die Menschen und Geräte an Bord von Weltraumflugkörpern vor Strahlen schützen soll. Sie sucht jetzt nach Lösungen, wie man diese Schilder am besten transportieren kann, aber das will sie jetzt nicht mehr alleine machen. Und deswegen ruft sie einen einen ungewöhnlichen Wettbewerb aus.
Wieso ungewöhnlich?
Dieser Wettbewerb richtet sich spezifisch an Origami-Künstler aus aller Welt. Die können Vorschläge einreichen, wie ein solcher Schutzschild klein gefaltet, aber auch einfach wieder entfaltet werden könnte. Und los geht dieser Wettbewerb ab kommender Woche über die Internetseite freelancer.com. Origami ist ja bekanntlich die japanische Kunst, aus Papier komplexe Figuren zu falten, ohne es zu zerschneiden. Und für NASA-Ingenieure ist das schon länger interessant. Sie erforschen zum Beispiel auch Origami-Falttechniken, um beispielsweise sperrige Solarmodule handlicher für den Transport zu machen.
Mal gucken, was wir demnächst noch alles als Faltbausatz nach Hause kriegen. Danke, Jenny.
Wetter.
Der Tag geht fast überall freundlich zu Ende. Nur im Süden sind teils heftige Gewitter unterwegs. In der Nacht breiten sich die Schauer und Gewitter dann weiter in Richtung Norden aus. Und morgen wird's schwül und wechselhaft. Und in ganz Deutschland sind Regen und Gewitter drin. Dazu bis 20 Grad im Norden und bis zu 31 Grad im Süden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.